Healthcare Digital, der Podcast zur Digitalisierung im Gesundheitswesen.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Healthcare Digital. Mein Name ist Nicola Hauptmann.
Und ich bin Susanne Enes. In der heutigen Folge stellen wir ein Forschungsprojekt vor, das zeigt, wie wichtig die menschliche Stimme für die Diagnostik sein kann. Und wir lassen Dr. Roger Hertel zum Thema Wirbelsäulenchirurgie zu Wort kommen. Unser erstes Thema aber ist die Telematikinfrastruktur, kurz TI.
Und da lief es ja nicht wirklich rund in den letzten Tagen. Es gab immer wieder Ausfälle, besonders in den Morgenstunden konnten E-Rezepte nicht ausgestellt und abgerufen werden.
Der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbands, Dr. Hans-Peter Hubmann, nannte dies einen inakzeptablen Zustand, der, Zitat, sofort gelöst werden muss.
Verantwortlich für die Lösung war diesmal aber nicht die Gematik, sondern Medisign, ein Anbieter von Praxiskarten. Inzwischen ist die Störung wohl auch behoben, was hoffentlich auch so bleibt.
Und jetzt kommen wir dazu, was bei der TI nicht so bleibt und auch nicht so bleiben soll. Also grundsätzlich gesagt, beim Thema TI ist die Marschrichtung klar. Zumindest laut Frederik Naujokat, mit dem ich letztens über das Thema gesprochen habe. Er ist Geschäftsführer der eHealth Experts GmbH, kurz eHex, und war 10 Jahre lang für die Gematik tätig und übrigens auch viele seiner Kollegen. Er hat also die TI mit aufgebaut. Und wir hören mal rein, wohin seiner Meinung nach die Entwicklung der Konnektoren und der TI geht.
Die Evolution der Konnektoren geht klar zum TI-Gateway. Ne? Ich sag mal so, vieles, was die Gematik gerade plant, geht dahin, aus der dezentralen Welt, also aus der Praxis heraus und so weiter, eher in eine Zentrale zu bringen. Und mit den Konnektoren beginnt es jetzt, dass die Dienste komplett herausgelöst werden, also die Konnektoren aus den Praxen und betrieben werden zentral über, wirklich jetzt nicht mehr über irgendwelche gestapelten Boxen, sondern über eine saubere Serverinfrastruktur. Das ist ja so der sogenannte High-Speed-Connector und das Ganze vergoldet mit dem TI-Gateway ist dann auch das System, was Tausende von Praxen sauber anbinden kann und verwalten kann.
Wie Naujokat sagt, geht der Weg also in Richtung TI-Gateway. Im Gespräch erklärt er an anderer Stelle auch, dass er das Gateway als einen Türöffner zum Zugang der TI sieht. Und genau darum geht es, um einen zentralen, vor allem leichten Zugang für die Arztpraxen zu ganz vielen Diensten, aber auch um eine einfache Selbstverwaltung.
Für die Gematik ist dieser Schritt weg von den bisherigen Konnektoren ja auch durchaus wichtig und logisch. Für die Anwender, also die Ärztinnen und Ärzte, die sich die Hardware teuer gekauft haben, hat Naujokat Verständnis, aber er sagt eben auch, dass die damals angeschafften Konnektoren inklusive ihrer Zertifikate schlichtweg veraltet seien.
Was jetzt passiert, ist einfach eine technologische Weiterentwicklung. Also wir lernen aus der Vergangenheit, schauen, was wir technologisch jetzt können und bringen das Ganze dann auch in einen neuen Weg und halten nicht an alten Sachen fest, nur quasi, weil da mal was schon gemacht wurde.
Gleichzeitig sieht Naujokat auch den Willen zur Veränderung in den Praxen. Zum Teil würden sie dort offene Türen einrennen, weil die Praxen froh sind, weniger technische Komplexität zu haben.
Das TI-Gateway soll Anfang des 3. Quartals ausgerollt werden. Aber die Entwicklung ist damit natürlich noch nicht vorbei. Es sollen noch viele weitere Services angebunden werden. Er sagt,
die Reise geht ja nahtlos weiter, ne? Mit dem TI-Gateway, dann kommt in geplant dann HEPA for All, das wird auch eher ein Service werden. Also das heißt, wir werden auch schauen, dass wir das vielleicht auch irgendwie mehr ins TI-Gateway integrieren oder zentrale Signaturdienste und so. Also wir erweitern das peu à peu, sodass das eigentlich am Ende eine TI-Plattform wird.
Aktuell wird das Gateway am Klinikum Ingolstadt getestet. Das heißt, die verschiedenen TI-Fachverfahren werden anhand eines typischen Ablaufs geprüft, also vom Check-in mit elektronischer Gesundheitskarte über das Befüllen der HEPA bis zum Check-out.
Das TI-Gateway soll also im Sommer in die Fläche kommen. Zunächst sollen Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser angebunden werden. Dann auch Hebammen und Psychotherapeuten.
Das finde ich wichtig, dass auch schon die Anbindung für die weiteren Gesundheitsberufe mitgedacht ist. Die kommen in den aktuellen Diskussionen nämlich noch kaum vor. Dabei ist es ja wichtig, dass auch sie eingebunden sind.
Deshalb hat das Zentrum für Telematik und Telemedizin im Februar zum ersten Mal einen Kongress ausgerichtet, bei dem genau diese Gesundheitsfachberufe wie eben Hebammen, Logopäden oder Physiotherapeuten im Fokus standen.
Auch wenn deren Anbindung jetzt noch nicht verpflichtend ist, braucht es ja Vorbereitung. Sebastian Zilch aus dem Bundesgesundheitsministerium hat in seinem Vortrag darauf hingewiesen, dass ja zuerst die Prozesse überdacht und optimiert werden sollten, bevor man sie digitalisiert.
Und damit sollten die Praxen am besten frühzeitig beginnen, denn das soll ja parallel zur täglichen Arbeit laufen. Die Anbindung an die TI ist dann erst der zweite Schritt.
Was auch nicht schlecht ist, bis dahin sind hoffentlich einige Kinderkrankheiten in den Systemen schon überstanden, sodass es dann reibungsloser läuft.
Die Fachverbände beim Kongress waren sich einig, dass die Digitalisierung Mehrwert bringen kann. Zum Beispiel sei es für Logopäden wichtig zu wissen, welche Medikamente eingenommen werden.
Wechselwirkungen von Medikamenten sind dabei wohl ein wichtiger Punkt. Aber, und damit kommen wir zu einem neuen Thema, spannend ist auch, wie sich Erkrankungen direkt auf die Stimme auswirken.
Was menschliche Ohren nicht hören, kann nämlich die KI erkennen. Die Charité und die Mayo Clinic in den USA führen gerade eine Studie durch, um Patienten mit Herzinsuffizienz telemedizinisch überwachen zu können. Wenn sich aufgrund der verminderten Herzleistung zu viel Flüssigkeit im Körper ansammelt, kann das lebensbedrohlich sein. Aber hier kommt die Stimme ins Spiel, denn die kann quasi als Frühwarnsystem dienen.
Dr. Felix Hohendanner, der klinische Leiter der Studie und Oberarzt an der Charité, sagt, mehr Flüssigkeit im Körper führt zu einer veränderten Ausbreitung von Schallwellen und damit auch zur Veränderung der Stimme, die für das menschliche Ohr zwar meist nicht hörbar ist, aber dennoch gemessen werden kann.
Für die Patienten ist das einfach und schmerzfrei. Sie lesen einfach einen Text vor, den die KI dann analysiert. Hohendanner hofft auch, dass die Stimmanalyse künftig auch bei anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen genutzt werden kann.
Digitalisierung und KI sind auch in anderen Gesundheitsbereichen die großen Themen, zum Beispiel in der Wirbelsäulenchirurgie.
Unser Kollege Johannes Kapfer war letztens auf einem Symposium bei Brainlab in München und hat sich dort die neuesten digitalen Tools angeschaut.
Zum Beispiel gab es OP-Roboter und Körperscanner zu sehen, die bei der OP am offenen Rücken unterstützen. Professor Dr. Roger Hertel, der auch vor Ort war, sagte, dass die Digitalisierung bei den Wirbelsäulenchirurgen anfangs sehr umstritten war. Mittlerweile sieht das aber anders aus, gerade im Hinblick auf die Navigation.
Was sich dann im Laufe der letzten 10 bis 15 Jahre so ergeben hat, ist eigentlich Akzeptanz. Auf jeden Fall in Nordamerika sicherlich, ich glaube aber auch in Europa, dass die Wirbelsäulenchirurgen eingesehen haben im Laufe der Jahre, dass Navigation, und das basiert ja auf Digitalisierung, die Wirbelsäulenchirurgie sicherer und auch akkurater macht. Fast alle Wirbelsäulenchirurgen, die bei uns in unserer Gruppe sind, die navigieren, nicht? Fast alle Operationen. Das heißt, es hat sich jetzt wirklich durchgesetzt als wirklich Standard of Care. Und wie sich das auswirkt auf Patienten, auf die Quality of Care, ist, dass die Implantation von Schrauben sehr, sehr akkurat ist. Und das merkt man daran, dass dann Revisionen sehr selten sind, zum Beispiel.
Hertel sagt, dass die Navigation und auch die Möglichkeit der minimalinvasiven Chirurgie die beiden wichtigsten Weiterentwicklungen für die Chirurgen sind. Und wo er auch große Chancen sieht, ist die künstliche Intelligenz.
In der Wirbelsäulenchirurgie, gerade wenn es um degenerative Erkrankungen geht, das heißt, wo Patienten operiert werden, weil die Schmerzsyndrome haben, da ist es ja so, dass die Indikation zu operieren nicht immer ganz eindeutig ist. Und man müsste eigentlich idealerweise wissen, ähnliche Patienten, wie ist bei denen dann der Krankheitsverlauf nach einer Operation zum Beispiel, wie war das bei denen? Und das ist so zum Beispiel, wo Artificial Intelligence oder KI wirklich sehr, sehr hilfreich sein kann, weil man den Krankheitsverlauf mit oder ohne Operation bei Patienten in der Vergangenheit sehr gut analysieren kann. Und dann die Ergebnisse dieser Analyse können einem helfen, Entscheidungen zu treffen in der Zukunft.
Er sagt aber auch, wo die Grenzen digitaler Technologien liegen.
Man darf keiner Technologie blind vertrauen. Es ist wichtig, gerade bei Navigationsmethoden zum Beispiel und Digitalisierung natürlich sicherzustellen, dass man es in einer Art und Weise macht, dass es tatsächlich dann auch die Sicherheit von dem Patienten immer im Vordergrund steht. Und das kann man auch ganz eindeutig machen. Das beinhaltet dann teilweise, dass man Protokolle zusammenstellt mit den Kollegen, mit dem Krankenhaus und so weiter, um sicherzustellen, dass gewisse Dinge tatsächlich korrekt gemacht werden. Das ist nie so, dass man jetzt blind vertraut. Und es gibt immer Möglichkeiten, dann auch zu verifizieren oder zu falsifizieren, bevor man dann tatsächlich irgendwelche Methoden dann einbringt in die Klinik. Wenn wir zum Beispiel navigieren, wir schauen nicht nur auf den Bildschirm und dann vertrauen wir blind, was wir auf dem Bildschirm sehen. Die Navigation kann einem zeitmäßig etwas helfen, aber man muss immer verifizieren. Das ist ganz wichtig. Und die Probleme, von denen ich weiß, wo tatsächlich dann teilweise wirklich Komplikationen auch schwere Komplikationen vorgekommen sind. Das ist normalerweise so, dass der Arzt nur eindimensional operiert zum Beispiel und nur auf den Bildschirm schaut, ohne jetzt taktiles Feedback zu haben oder visuelles Feedback zu haben. Das ist ein Problem. Da muss man sehr aufpassen.
Ich finde, Dr. Hertel hat zu den Themen Digitalisierung und Fachkräfte ein sehr schönes Fazit gezogen. Und das können wir quasi auch als Schlusspunkt für unseren Podcast nehmen. Er sagt:
Ich glaube, wir sind erst ganz am Anfang von Augmented Reality und Mixed Reality und auch von der Datenerfassung, das hatten wir kurz besprochen. Ich glaube, wir sind ganz am Anfang erst. Und ich glaube, das wird wirklich sehr, sehr schnell und sehr signifikant die Arbeitsbedingungen im OP, im Krankenhaus verändern. Ich glaube, auf eine positive Seite. Letztendlich geht es um Menschen, nicht? Letztendlich geht es um Krankenschwestern und Ärzte. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dass wir genug Krankenschwestern haben, Hilfskräfte im Krankenhaus, im Krankenwesen, Rehabilitation, Leute, die sich kümmern um die ältere Generation zum Beispiel, Pflegekräfte. Ja? Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann auch Ärzte. Nicht? Die Ärzte müssen ausgebildet werden, weitergebildet werden. Ich glaube, es ist immer wichtig, das als Priorität beizubehalten oder vielleicht wichtiger zu machen, auch in der Zukunft. Technologie ist auch important, aber ich glaube, letztendlich geht es darum, wirklich Leute zu haben und Menschen zu haben, die sich um andere Menschen kümmern.
Damit verabschieden wir uns und freuen uns, wenn Sie auch bei unserer nächsten Folge von Healthcare Digital reinhören. Mein Name ist Susanne Ehners.
Und ich bin Nicola Hauptmann. Bis zum nächsten Mal.